Guten Abend. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Das ist das dritte Mal, dass ich an den Bibeltagen da bin. Und heute Abend haben wir ein Thema, welches im Lauf der letzten Jahre, der letzten 20 Jahre, ins Bewusstsein gerückt ist. Und es ist gut, dass das Thema ins Bewusstsein gerückt ist. Es ist gut, dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass unser Klima nicht einfach etwas ganz Stetes ist, sondern dass da Schwankungen sind, dass es Wandel im Klima gibt, der sich auch sehr negativ auswirken kann. Aber wenn das auch erst in den letzten Jahren in unserer Wahrnehmung wichtiger geworden ist, dann heißt das nicht, dass das ein neues Thema wäre. Es ist eigentlich ein altes Thema. Seitdem es die Erde gibt, gibt es Klima. Und die Bibel beleuchtet auch das Thema Klimawandel. Und heute Abend möchte ich mit Ihnen einfach in die Bibel, aber auch in die Archäologie schauen und in verschiedene Bereiche, wo wir Spuren von Klimawandel feststellen und schauen, seit wann gibt es das, was für Auswirkungen hat das und wie schaut denn die Zukunft aus? Denn Klimawandel, wenn wir das Thema behandeln, dann geht es immer um die Zukunft und dann werden auch Ängste und Sorgen wach, die zum Teil berechtigt sind, die zum Teil vielleicht auch über das Maß hinausgehen. Die Bibel bezeugt ganz klar, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Der Erde, des Universums, der Winde und auch des Klimas. Schon im Psalm 90, da heißt es, ehe geboren waren die Berge, und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott hat die Erde geschaffen. Gott hat den Erdkreis geschaffen. Und der Erdkreis oder die Erde, das ist eben nicht nur dieser runde Ball, auf dem wir uns bewegen. Dazu gehört auch die Atmosphäre, dazu gehört die Stratosphäre und noch vieles andere. Es ist von Gott geschaffen. Und deswegen tun wir gut daran, wenn wir uns an die Bibel wenden, um zu schauen, ja, was sagt denn Gottes Wort zu dem Thema Klimawandel? Im Kolosserbrief im Neuen Testament, ein Brief, den vor 2000 Jahren der Apostel Paulus geschrieben hat an eine Gemeinde in der heutigen Türkei, da heißt es, denn in ihm, also in Jesus Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Und wir wissen, Klimawandel hat etwas mit dem Einfluss von dem, was auf der Erde geschieht, auf das, was im Himmel ist, zu tun. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Für Christen ist das ein großer Trost. Christen leugnen nicht ab, dass es Klimawandel gibt. Das wäre unsinnig. Aber Christen sagen, aber diese Welt besteht in ihm. Gott sorgt dafür, dass diese Welt bestehen bleibt, solange er es will. Und in Markus 4, auch an anderen Stellen, da haben wir ein ganz praktisches Beispiel dafür, wie Gott einfach auch ins Wetter eingreift. Da wird uns erzählt von einem großen Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war im Heck des Schiffes und schlief auf einem Kissen, also der Herr Jesus Christus. Und seine Jünger weckten ihn und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zum Meer, schweig, verstumme. Da legte sich der Wind und es war eine große Stille. Also diese wenigen Bibelstellen, die zeigen uns schon, Wetter und Klima ist nicht abgelöst von Gott, ist nicht irgendeiner Willkür ausgesetzt, ist auch nicht allein uns Menschen ausgesetzt und allein von uns Menschen manipulierbar, sondern Gott hat da durchaus etwas mitzureden. Und so möchte ich in 8 Punkten, das hört sich jetzt einen ganz, ganz langen Vortrag an, aber die ersten sind länger, die letzteren sind dann kürzer, möchte ich das behandeln. Zunächst einmal möchte ich schauen, was sagt die Bibel denn zu dem ursprünglichen Klima? Denn wenn wir von Klimawandel reden, dann impliziert das ja, dass es früher einmal ein anderes Klima gegeben hat. Dann wollen wir schauen, Wann hat denn ein Klimawandel schon mal stattgefunden? Da ist erstaunlich, dass die Bibel dazu ganz konkret etwas sagt. Dann schauen wir nach historischen Klimawandeln. Denn Klima hat sich immer gewandelt und wir haben historische Berichte darüber. Nur ein Beispiel, wer gern die flämischen Maler mag, Bruegel, den Älteren und den Jüngeren, was die für tolle Bilder gemalt haben. Die malen ganze Landschaften auf dem Eis. Die laufen alle Schlittschuh. Heute könnte man diese Bilder nicht mehr malen. Heute ist es zu warm, als dass man noch so Schlittschuh laufen könnte wie damals. Das war die kleine Eiszeit gewesen damals. Also auch in der Kulturgeschichte, auch in der Kunstgeschichte finden wir viele Zeugnisse davon, dass das Klima niemals etwas Statisches ist, sondern immer einem Wandel unterworfen ist. Mal wärmer, mal kälter. Dann wollen wir einen Blick werfen auf einen kommenden Klimawandel, der noch vor uns steht, der auch in der Bibel thematisiert wird. Und dann wollen wir von einem doppelten Klimawandel sprechen, einem äußerlichen und einem innerlichen. Wir wollen davon sprechen, dass auch wir gefordert sind, zu diesem Klimawandel beizutragen, den wichtigsten Klimawandel nicht zu versäumen und schließlich, wie ein innerer Klimawandel zum Guten stattfinden kann, trotz eines äußeren Klimawandels zum Schlechten. Gehen wir diese Punkte nach und nach durch. Zunächst einmal das ursprüngliche Klima. In 1. Mose 1, in den Versen 6 bis 13, da lesen wir: Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es ward also, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es ward Abend und es ward Morgen, zweiter Tag. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort und es werde sichtbar das Trockene. Und es ward also, und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf der Erde. Und es ward also. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und es ward Morgen, dritter Tag. Schon im Schöpfungsbericht, schon auf den allerersten Seiten der Bibel wird uns mitgeteilt, dass am Anfang auf der Erde ein ganz anderes Klima war. Gott schuf eine Feste, eine Ausdehnung, man könnte auch sagen eine Atmosphäre, welche gewaltige atmosphärische Wassermengen erhielt und sie trennte von den Ozeanen, Flüssen, Seen und Bächen. Es gab also Wasser oberhalb einer Atmosphäre und Wasser unterhalb einer Atmosphäre. Und die Atmosphäre diente dazu, die Wassermengen, die sich darüber befanden, dort festzuhalten, dass sie sich nicht abregnen konnten. Die Wassermengen waren da oben und wurden gehalten durch eben eine feste, durch eine atmosphärische Trennwand. Das wird uns schon ganz am Anfang der Bibel gesagt. Und wir stellen fest, am Anfang der Geschichte der Erde gab es also ein anderes Klima als heute, denn diese Wassermengen, und wir sehen hier, wird der Plural verwendet, so viel Wasser, von so viel Wasser ist die Rede, diese Wassermengen oberhalb dieser atmosphärischen Trennschicht, die gibt es heute nicht mehr. Die sind bereits unter dieser Trennschicht. Aber damals waren die noch darüber. Und damals muss es ein anderes Klima gegeben haben. Die Atmosphäre ist also geschaffen von Gott, sie ist verändert von Gott, aber, und hier dürfen wir unseren grünen Mitmenschen wirklich dankbar sein, sie wird beeinflusst von Menschen. Und es ist gut, dass wir auch auf die Sorgen derer hören, die auch am Freitag auf die Straße gehen und sagen, da gibt es einen Klimawandel, Da wird unser Bewusstsein geschärft. Und dann fahren wir vielleicht ein bisschen weniger mit dem Auto oder wir gehen ein bisschen sorgsamer mit dem Müll um. Das ist ja alles nicht verkehrt. Es ist nötig, dass unser Blick geschärft wird für den Einfluss des Menschen auf das Klima. Die Frage ist, wie groß ist dieser Einfluss? Und ist der menschliche Einfluss alles, was das Klima verändert, zum Guten oder zum Negativen? Oder gibt es da auch andere Einflüsse? Wie groß und wie nachhaltig ist also der menschliche Einfluss? Und gibt es nicht andererseits regelmäßige Schwankungen, deren Ursachen noch unerforscht sind? Wir müssen zugeben, was die Klimaforschung betrifft, da steckt dieser Zweig der Wissenschaft noch in den Kinderschuhen. Das ist eine ganz junge Forschung. Und wir dürfen nicht zu viel erwarten. Andere Forschungsgebiete, die wir haben, ob es die Seismologie ist oder was es an verschiedenen Forschungsgebieten gibt, die haben sich ja alle im Laufe der Jahrhunderte entwickelt, bis sie ihren heutigen Stand erreicht haben. Die Klimaforschung ist eine der jüngsten wissenschaftlichen Disziplinen. Und deswegen sind viele Fragen noch ungeklärt. Und die Frage, wie stark der menschliche Einfluss ist, die ist auch noch nicht zufriedenstellend geklärt. Da ist noch Klärungsbedarf. Aber die Frage muss gestellt werden und es ist gut, dass diese Frage gestellt wird und unser Bewusstsein dafür geschärft wird. Und gerade Christen werden sich deshalb bemühen, negative menschliche Einflüsse auf die Umwelt zu reduzieren, weil wir es eben nicht mit Mutter Erde zu tun haben, sondern mit der Schöpfung, die uns anvertraut ist und für die wir auch zur Verantwortung gezogen werden. Wir werden von Gott nicht nur für unseren moralischen Wandel zur Verantwortung gezogen, wir werden auch zur Verantwortung gezogen, wie wir mit dem umgegangen sind, was ihm gehört und was er uns zur Obhut anbefohlen hat. Und dazu gehört auch die Schöpfung. Diese Trennwand, die hat es damals gegeben, heute gibt es sie nicht mehr. Und diese Trennwand in der Atmosphäre, die trennte gewaltige Wassermengen über dieser atmosphärischen Trennlinie von den gewaltigen Wassermengen unter der Trennlinie. Dass die zunehmende Industrialisierung und Umweltverschmutzung Auswirkungen auf unsere Umwelt inklusive Klima haben, ich glaube, das wird heute kaum noch bestritten. Wir sind immerhin fast 8 Milliarden Menschen. 8 Milliarden Menschen produzieren mehr Abgase, mehr Umweltverschmutzung. Und wir sind ja hier wirklich so verwöhnt. Wir leben in einer relativ intakten Umwelt. Und wir in Österreich, uns geht es ja nochmal eine Spur besser. Ich habe liebe Freunde, die ziehen Ende des Monats um nach Ulaanbaatar. Die Verschmutzung in Ulaanbaatar ist so, dass es schlechter ist, in Ulaanbaatar die normale Luft einzuatmen, als ab und zu mal eine Zigarette zu rauchen. So schlecht ist die Luft dort. Wir haben 3 Jahre lang in Dzerzhinsk gelebt. Das war von 1995 bis 1998. Das war für uns eine gute Zeit. Da ging es wirtschaftlich so schlecht, da waren die meisten Fabriken abgeschaltet. Heute sind sie wieder eingeschaltet. Dzerzhinsk gehört zu den am meisten verschmutzten Städten weltweit. Das sind menschliche Einflüsse. Die machen sich bemerkbar. Die machen sich bemerkbar in der Umwelt, sie machen sich auch bemerkbar in der Gesundheit der Bevölkerung, die einfach zunehmend sich verschlechtert. Die Frage ist aber, wie groß und wie nachhaltig der menschliche Einfluss ist und ob es eben nicht auch regelmäßige Schwankungen gibt. Was sind denn die Folgen dieses Wassergewölbes, welches man am Anfang gesehen hat? Zunächst einmal sprechen Forscher davon, dass es am Anfang der Erdgeschichte einen Brutkasteneffekt gab. Und zwar eine gleichmäßige Verbreitung von feuchter Wärme auf der ganzen Erde. Genauso wie man so ein Gewächshaus hat, wenn man da alles dicht macht, dann entsteht da drin einfach ein ideales Klima, das alles umso schneller wächst. Es ist warm, es ist feucht. Und so kann man sich das ursprüngliche Klima der Erde vorstellen. Steinkohlefunde und Fossilienfunde in der Antarktis weisen auf reichhaltiges, pflanzliches und tierisches Leben dorthin. Es gab also mal eine Zeit, die so warm war, dass in der Antarktis Pflanzen gewachsen sind. Und zwar so viele, dass es davon heute fossile Überreste gibt, die wir Kohle nennen, die wir Erdöl nennen oder Gase, die entstanden sind. Und noch etwas, am Anfang gab es keinen Regen und keinen Wind. Es gab Feuchtigkeit, aber keinen Regen. Regen kann ein großer Segen sein. Regen kann auch eine ganz große Bedrohung sein. Wir haben das letztes Jahr das erste Mal so richtig gemerkt, als im Ahrtal mit einem Mal der Fluss übers Ufer gegangen ist und so viele Menschen Leben gekostet hat. Für uns eine völlig ungewöhnliche, eine ganz neue Erfahrung. In anderen Ländern müssen die Menschen schon seit Jahrhunderten damit leben. Denken wir an die Monsunregen. Was das für einen Schaden anrichtet. Am Anfang der Erdgeschichte, im ursprünglichen Klima, gab es keinen Regen, aber sehr wohl Luftfeuchtigkeit in hoher Konzentration. Und es gab keinen Wind. Auch Wind ist ja ein großer Segen. Wind trägt Samen durch die Gegend. So können sich die Pflanzen befruchten. So kann Frucht entstehen. Aber Wind, denken wir an die Hurricanes, denken wir an Wirbelstürme, denken wir an Tornados. Wenn ich an Tornados denke, dann denke ich immer an den Mittelwesten von Amerika. Da liest man das. Bis vor 8 Jahren oder vor 10 Jahren bei uns im Burgenland durch unser Dorf ein Tornado gegangen ist und hat eine Schneise durch das Dorf geschlagen, ein paar hundert Meter von uns entfernt. Wir haben nichts abgekriegt, aber dort hat es Dächer abgedeckt. Wind. Am Anfang gab es keinen Wind, sondern einfach gleichmäßig verteilte, feuchte Luft. Es gab damals eine viel dickere Ozonschicht als heute, und das bewirkte einen starken Schutz vor aggressiven Strahlen. Und dadurch natürlich ein sehr günstiges Klima, welches gewaltigen Wuchs in der Pflanzen- und in der Tierwelt förderte. Es gibt fossilierte Libellen mit einer Flügelspannweite von 70 Zentimetern. Also da kommt man mit einer Fliegenklatsche nicht sehr weit, wenn einem eine solche Libelle begegnet. Und die hat es damals gegeben. Es gibt fossile Überreste. Die Folgen des Treibhauseffektes sind, dass es damals solche klimatischen Bedingungen gab für die Gleichzeitigkeit langlebiger menschlicher Existenz und der Existenz von großwüchsigen Pflanzen und Tieren. Denken wir an Tyrannosaurus. Die hat es ja wirklich gegeben. Sind auch Skelette ausgegraben worden. Hier das Skelett von einem echten Tyrannosaurus Rex. Und das ist ausgestellt in Hennendorf in Österreich. Aber das Interessante ist, nicht nur hat es damals riesige Lebewesen gegeben und riesige Pflanzen, sondern die Bibel berichtet, dass in der Anfangszeit der Mensch wesentlich länger gelebt hat als heute. Was man lange Zeit als Märchen abgetan hat. Adam 930 Jahre gelebt, Seth 912. Ja, das sind doch alles Märchen. Nein, nein. Die Forschung bestätigt, dass es damals ein Klima gegeben hat, was nicht nur ein gewaltiges Pflanzenwachstum begünstigt hat und das Wachsen von gewaltigen Tieren, sondern dieses ideale Klima hat auch dazu geführt, dass der Mensch wesentlich weniger anfällig war als heute, dass es wesentlich weniger schlechte Klimaeinflüsse gab, die den Menschen schädigten und deswegen der Mensch wesentlich älter werden konnte. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir mit einmal eine abrupte Linie, die da durchgeht und ab dann wird der Mensch nicht mehr so alt. Das ist so ungefähr zur Zeit der Sintflut. Da muss ein Klimawandel stattgefunden haben. Noah wurde noch 950 Jahre alt, danach sein Sohn Sem nur noch 600. Na, ist ja auch noch ein stolzes Alter. Ja, das schon, aber immerhin um ein Drittel weniger als sein Vater. Das ist ein substanzieller Verlust an Lebensalter und offensichtlich auch an Lebensqualität. Denn ein hohes Lebensalter spricht von hoher Lebensqualität, welche das Alter überhaupt begünstigt und möglich macht. Und dann sehen wir, wie das Alter immer weniger wird, bis hin zu Mose, der dann sagt, 70 bis 80 Jahre wird der Mensch alt. Und das deckt sich mit unserer Erfahrung. Wobei wir zwischendurch Zeiten hatten, wo der Mensch längst nicht so alt wurde. Im frühen Mittelalter war das Durchschnittsalter in Europa um die 40 Jahre. Das Durchschnittsalter. Heute sind wir bei 80 Jahren. Deswegen haben wir Probleme, unsere Renten zu finanzieren. Das Problem hat es im Mittelalter in dem Ausmaß nicht so gegeben. Der Mensch ist einfach nicht so alt geworden. Das heißt, die Klimaeinflüsse sind einerseits negativer geworden, andererseits aber haben wir gelernt, damit umzugehen und manche Einflüsse auch wieder zum Positiven zu verändern. Denken wir nur daran, wie früher geheizt wurde. Früher wurde mit Kohle, mit Holz geheizt. Über den Städten war einfach eine große Dunstglocke gewesen. Großstädte wie London und so. Kein Wunder, dass es so viele Lungenerkrankungen gegeben hat im Mittelalter. Das waren die Umwelteinflüsse. Und wir haben heute gelernt, damit besser umzugehen und das eine oder andere nicht mehr so zu praktizieren, wie Generationen vor uns das getan wurde. Also dieses lange Leben, große Tiere, große Pflanzen, Wachstum in Gegenden, die heute unter, so sagen wir, ewigem Eis liegen, ein unsinniger Begriff, es gibt kein ewiges Eis, jedes Eis schmilzt irgendwann. Aber das zeigt uns, dass es damals ein anderes Klima gab. Und dieser Tyrannosaurus Rexus war immerhin 13 Meter lang und 9 Tonnen schwer. Und in nicht vollständig fossilierten Knochen des Tyrannosaurus Rex fand man unzersetzte Blutzellen und Hämoglobin. Und das weist auf ein junges Alter von mehreren tausend Jahren hin. Nicht aber von 66 Millionen Jahren des Tyrannosaurus Rex, wie eigentlich angenommen wird. Blutzellen, unzersetzte Blutzellen und Hämoglobin erhalten sich nicht 66 Millionen Jahre. Aber ein paar tausend Jahre unter entsprechenden Bedingungen kann sich sowas halten. Noch zu den Größenverhältnissen. Da haben wir den Quetzalcoatlus. Habe ich auch nicht gewusst, dass es sowas gegeben hat, erst als ich mich auf das Thema vorbereitet habe. Wie groß dieses Flugtier gewesen ist im Vergleich zu dem Menschen hier. Oder hier sehen wir die Meganeura, eine Libelle, eben mit einer Flügelspannweite von 70 Zentimetern. Also wenn einem so eine Libelle gegen den Kopf geflogen ist, mir ist schon manche Libelle beim Fahrradfahren gegen den Kopf geflogen und ich habe auch schon manche Fliege verschluckt. Bei denen wäre ich erstickt dran. Und hier haben wir ein Fossil von dieser Libelle. Wir sehen also, wie riesig das war. Was für ein Klima muss es gegeben haben, dass die Tiere so groß werden konnten? 1983 wurden diese Knochenfossilien gefunden bei Ausgrabungen in der Nähe des Charleston International Airports. Und die Funde beinhalten diverse Flügel- und Beinknochen sowie einen kompletten Schädel. Und hier sehen wir zum Vergleich 1 Meter. Und wie groß diese Vögel gewesen sind. Und die Größe, die ist verifizierbar anhand der Knochenreste, die man gefunden hat. Es gibt auch in Illinois versteinerte Riesenbäume unter der Erde, die zu Kohle geworden sind, wo man aber ganz genau noch die Wurzeln und alles sieht. Und ein in der New York Times stand, with our own CO2 rises and changes in climate, we can look at the past here and say it's happened before. Also mit unseren eigenen Schwankungen im CO2-Haushalt und den Klimaschwankungen, wenn wir uns diese Bäume anschauen, sagt der Forscher, dann stellen wir fest, das ist kein neues Phänomen. Das hat es schon vor langer, langer Zeit gegeben, dieses Phänomen. Und dann ein interessantes Phänomen ist, dass die Bibel Dinosaurier erwähnt. Gut, dass wir heutzutage Dinosaurier erwähnen, weil wir können ja so weit in die Vergangenheit zurückschauen. Das wundert uns nicht, aber in der Bibel hat man ja noch nicht Archäologie betrieben. Da hat es noch nicht Geologen gegeben, da hat man noch keine fossilen Funde ausgewertet und dennoch werden Dinosaurier in der Bibel erwähnt. Jeremia 51, Nebukadnezar, der König von Babel, hat mich gefressen und vernichtet, er hat mich wie ein leeres Gefäß hingestellt, er hat mich verschlungen wie ein Drache. Woher weiß Jesaja etwas von einem Drachen, so dass er diese Analogie treffen kann? Oder Psalm 91, auf Löwen und Ottern wirst zertreten, junge Löwen und Drachen. Also hier wird eine Gleichzeitigkeit postuliert von Menschen, von Löwen und von Drachen. Erstaunlich. Uns wird auch gesagt, dass die Drachen, die Dinosaurier vor Millionen von Jahren gelebt haben. Die Bibel sagt, es muss eine Zeit gegeben haben, da haben Menschen, Löwen und Drachen oder Dinosaurier gleichzeitig auf der Erde gelebt. 1. Mose 1, 21 und Gott schuf die... Nee, das kann nicht 1. Mose 1, 21 sein. Oder doch. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jedes sich regende, lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln, nach ihrer Art. Mit den großen Seeungeheuern sind nicht Fische gemeint. Hier wird ein anderes Wort verwendet. Jesaja 30, 6, Ausbruch über den Behemoth des Südens, durch ein Land der Bedrängnis und der Angst, aus welchem Löwen und Löwe, Ottern und fliegende, feurige Schlangen, also Flugsaurier, kommen. Und im Buch Hiob genau dasselbe. Da werden auch wieder Dinosaurier erwähnt. Es ist erstaunlich, das Thema der Dinosaurier ist kein neuzeitliches Thema. Die Bibel erwähnt dieses Thema schon Jahrhunderte, Jahrtausende vor unserer Zeit. Hat es dieses Thema bereits in der Bibel gegeben. Aber woher besitzen Menschen Kenntnisse von Dinosauriern, Flugsauriern, von schwimmenden Sauriern? Wieso beschreiben sie die Saurier als Bedrohung, wenn sie vor Millionen von Jahren lebten? Das kann man nicht erklären. Es sei denn, es gibt menschliche Erfahrungen mit diesen Dinosauriern. Und das legt nahe, dass die Dinosaurier eben nicht vor Millionen von Jahren gelebt haben, sondern dass es da eine Gleichzeitigkeit in der Existenz gab. Oder wenn wir jetzt mal nicht in die Bibel schauen, sondern schauen unsere Literatur ins Nibelungenlied, da ist auch von Drachen die Rede. Und Drachen, das sind Dinosaurier. Das ist einfach das deutsche Wort dafür. Woher all die Drachenlegenden rund um die Erde, in so vielen verschiedenen Kulturkreisen. Und dann gibt es noch was ganz Interessantes, und zwar hat ein Waldemar Julsrud, das ist der Entdecker der Chupicuara-Kultur, die heute wissenschaftlich anerkannt und auf 650 vor Christus bis 200 nach Christus datiert wird. Dieser Mann hat viele Figuren, in Ton gebrannte Figuren entdeckt, und zwar 33.500 Figuren, wo Menschen und Dinosaurier gleichzeitig dargestellt werden. Zum Teil Menschen, die auf Dinosauriern sitzen. Das müssen auch recht mutige gewesen sein. Ja, das sind alles Fälschungen. Ja, das hat hinterher mal jemand gemacht. Also das muss ein fleißiger Fälscher gewesen sein. Auch wenn ich jetzt vorhätte, irgendwas zu fälschen, um eine neue wissenschaftliche Datenlage zu präsentieren, ich hätte nicht die Ausdauer für 33.500 Fälschungen. Denn die müssen ja alle gebrannt werden und dann müssen sie noch vergraben werden. Das heißt, diese 33.500 Skulpturen, die aus Ton gebrannt wurden, wie kann man die erklären? Wie kommen Menschen auf die Idee, sowas zu machen in so einer großen Anzahl? Und damit zum zweiten Punkt. Die Bibel berichtet uns von einem Klimawandel durch eine weltweite Flut. In 1. Mose 7, 11 folgende, wird die Sintflut beschrieben. im 600. Lebensjahre Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an dem Tag brachen erstens alle Quellen der großen Tiefe auf und zweitens die Fenster des Himmels öffneten sich. Wir erinnern uns an das, was in 1. Mose 1 gesagt wurde. Es gab eine feste, eine atmosphärische Trennung der Wasser über dieser Trennung von denen, die unter der Trennung sind. Und jetzt wird uns hier gesagt, dass diese Festung, diese Feste, die als atmosphärische Feste aufgelöst wurde zur Zeit der Sintflut. Und dass damit riesige Wassermengen von oben frei wurden und gleichzeitig riesige Wassermengen von unten. Große Wassermengen unter der Erde. Na gut, es gibt hier und da den einen unterirdischen See oder so etwas, aber doch nicht so viel. Inzwischen weiß man, dass es unheimlich viel Wasser unter der Erdoberfläche gibt. Es ist auch interessant, dass es eine kollektive Erinnerung an eine weltweite Flut gibt. Auf allen Kontinenten findet man Flutgeschichten. Die sind unterschiedlich ausgeschmückt. Aber überall weiß man von einer Flut. Also die Sintflut, es wird manchmal gesagt, ja, die Sintflut von der Bibel, das war ein Hochwasser gewesen. So wie im Ahrtal ein Hochwasser. Und dann wird das von Generation zu Generation mehr ausgeschmückt. Die erste Generation sagt im Jahr 2021 im Ahrtal, da war ein Hochwasser, sind viele Menschen ums Leben gekommen. Die Kinder, die sagen dann ihren Kindern, da auch im Rheintal war es so gewesen und so weiter. Und dann nach mehreren Generationen war es halt die ganze Welt. Wir finden diese Sintflutgeschichten überall auf der ganzen Welt. Und die Zugspitze Deutschlands, höchster Berg, ist nichts anderes als ein versteinertes Riff, lernen wir. Da die Berge erst durch die Sintflut entstanden, wissen wir auch nicht, wie hoch die Wasser der Sintflut gingen. Denn durch die Sintflut hat es so gewaltige Störungen gegeben, dass sich ganze Erdmassen bewegt haben und Erdplatten aufeinander gestoßen sind und in die Höhe geschoben wurden. Und so sind riesige Berge entstanden. Das heißt nicht, wenn wir von der Sintflut lesen, dass alle Berge bedeckt waren, dass es bis über den Mount Everest ging. Sondern der Mount Everest ist erst durch die Sintflut entstanden. Das heißt, die Sintflut muss nicht 8 Kilometer hoch gewesen sein. Ein weiteres Beispiel, das ist ein sehr interessantes Beispiel, das ist das Schwarze Meer. Das Schwarze Meer hat ein ganz interessantes Phänomen. Und zwar muss man dort sehr achten auf den Geruch. Schon in der Antike hat man gesagt, dass das Schwarze Meer ein giftiges Meer ist. Denn manchmal gibt es Gasblasen, die nach oben steigen. Und wenn ein Schiff in so eine Gasblase hineinkam, dann ist die ganze Schiffsbesatzung erstickt. Wie kann sowas sein? Man hat festgestellt, das Schwarze Meer, unten gibt es eine Süßwasserschicht und darüber eine Salzwasserschicht. Und das hat sich nicht vermischt. Und man hat nachgeforscht und 1997 haben Ryan und Pittman eine Studie veröffentlicht und aus dieser neueren Forschung, da geht man davon aus, dass das Schwarze Meer ca. 5500 vor Christus entstanden ist. Durch den Anstieg des Mittelmeerspiegels und durch Überflutung der Landbrücke des Bosporus. Und dafür gibt es auch archäologische, sogar linguistische Hinweise. Das ist ein ganz neues Thema und wir sprechen inzwischen nicht mehr davon, dass die Wiege der Zivilisation, der Kultur irgendwo im Bereich des fruchtbaren Halbmondes, also Iran, Irak, Syrien, Israel ist, sondern es gibt Forscher, die davon sprechen, dass die älteste Kultur der Welt die Donauzivilisation ist. Und man hat linguistische Studien gemacht, hat festgestellt, dass die indogermanischen Sprachen, indoeuropäischen Sprachen, dass es da sehr große Verwandtschaften gibt mit den Sprachen des fruchtbaren Halbmondes. Da muss es einen regen Kulturaustausch gegeben haben. Wann war der? Ja, als es noch die Landbrücke über den Bosporus gab, als man noch zu Fuß darüber gehen konnte und Völker sich ausgetauscht haben über diese Landbrücke. Aber heute gibt es diese Landbrücke nicht mehr. Wie kann man das erklären? Forscher haben das erklärt. Und so haben sie nachgewiesen, dass der Wasserspiegel plötzlich sehr stark angestiegen ist, so dass über diese Landbrücke riesige Wassermengen von Salzwasser sich ergossen haben in das Becken des Schwarzen Meeres. Dort gab es einen großen Süßwassersee. Und dann ist mit einer gewaltigen Wucht ist Salzwasser darüber geflossen, so dass das Süßwasser sich nicht einfach auflösen konnte, vermischen konnte mit dem Salzwasser. Es ging zu schnell. Deswegen finden wir da unten fossile Funde, auch Süßwasserfunde, keine Salzwasserfunde in diesen unteren Schichten. Also das Schwarze Meer ist ein Beleg dafür, und man spricht davon, dass das ein Beleg für die Sintflut sein kann. Und zwar sagen das keine Christen. Das sagen Forscher, die sich einfach die Datenlage anschauen. Natürlich sagen sie, ja, so es in der Bibel geschrieben ist, so kann es nicht gewesen sein, aber eine Sintflut muss es gewesen sein. Eine riesengroße Überschwemmung. Und dann gibt es eben die unterirdischen Wassermengen, zum Beispiel gar nicht weit von uns, bei Hinterbrühl, bei Wien, da gibt es Europas größten unterirdischen See. Aber das ist ja nur eine Pfütze im Vergleich zu dem, was es noch alles gibt. Und zwar hat man festgestellt, dass es den sogenannten Ringwoodite gibt. Das ist wasserspeicherndes Gestein, 650 Kilometer unter der Erde. Und das bedeutet, in diesem Gestein befindet sich Wasser, 650 Kilometer unter uns, in riesigen, gigantischen Mengen. Und so haben Geophysiker den bislang größten Wasserspeicher der Welt entdeckt. Das Wasser ist 650 Kilometer unter der Erdoberfläche in einem bislang unerforschten Gestein gespeichert. Und ersten Schätzungen zufolge liegt unter Nordamerika mehr Wasser als in allen Ozeanen zusammen. In den deutschen Wirtschaftsnachrichten steht das. Und die stehen nicht in dem Verdacht, dass die sich Märchen ausdenken. Das ist eben diese Gem-Discovery, der Ringwood-Diet. 1,5% des Gewichtes dieses Gesteins, das ist Wasser. In derselben deutschen Wirtschaftsnachricht heißt es, würde das Wasser rein theoretisch an die Oberfläche befördert werden, legen nur noch die höchsten Berge über dem neuen Meeresspiegel. So riesige Wassermengen sind unter uns. Ein Leben auf der Erde wäre also drastisch eingeschränkt und nur noch für wenige Lebewesen, die Festland benötigen, möglich. Die Ausdehnung inmitten der Wasser hat nachgegeben bei der Sintflut. Sie wurde durchlässig und die Fenster des Himmels öffneten sich und das Wasser über dieser Feste ergoss sich auf der Erde und gleichzeitig das Wasser, welches unterhalb der Erdkruste ist, ist aufgestiegen. In der Eiszeit war maximal ein Drittel der Festlandoberfläche mit Eis bedeckt. Und parallel zur Vergletscherung der nördlichen Gebiete gab es in den südlichen Gebieten verstärkten Niederschlag. Die heutigen Wüsten waren Gebiete üppigen Wachstums. Deswegen beziehen wir ja unser Öl aus Saudi-Arabien, aus Wüstengebieten. Und Öl, das sind fossile Reste von Pflanzen und von Lebewesen, die es damals gegeben hat. Es gab also eine Zeit, in der in den heutigen Wüstengebieten ein üppiges Wachstum stattgefunden hat. Sehr viel Kohle. Eines der kohlenreichsten Länder der Welt ist die Mongolei. Mit der riesigen Wüste Gobi. Wo kommt die Kohle her? Da muss es grün gewesen sein. Da muss es ein großes Pflanzenwachstum und ein sehr vielfältiges Tierwesen gegeben haben. Und auch in den Wüstengebieten kann die Archäologie nachweisen, dass es früher dort Bewässerungssysteme, Gräben und Kanäle gab, sowie eine Kultivierung des Erdbodens. Und als dann diese weltweite Flut kam, da erwärmte sich das Meerwasser wegen des warmen bzw. heißen Tiefenwassers. Wasser, was 650 Kilometer unter uns ist, das ist heiß. Und wenn diese Wassermengen freigesetzt werden in riesigen Mengen, dann verändert sich natürlich auch die Wassertemperatur sehr stark. Man nimmt an, dass die durchschnittliche Temperatur der Ozeane nach dieser weltweiten Flut 30 Grad betrug. Weltweit. Also auch im Eismeer, in der Beringsee, 30 Grad warm. Im Lauf der nächsten 700 Jahre auf 4 Grad absank. Und das ist die heutige Durchschnittstemperatur der Ozeane. Aber man muss sich das vorstellen, im Lauf von 700 Jahren sinkt die Wassertemperatur aller Ozeane von 30 Grad auf 4 Grad. Was sind das für gewaltige klimatischen Veränderungen gewesen? Und Hiob lebte wahrscheinlich in der ausklingenden Eiszeit. Das Buch Hiob wurde im Irak, im heutigen Irak, geschrieben. Und ganz interessant, was dort geschrieben wurde. Hiob 37. Aus der Kammer des Südens kommt Sturm und von den Nordwinden Kälte. Durch den Odem Gottes entsteht Eis und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Hiob beschreibt uns, wie Eis auf einem See entsteht, nämlich dass sich Wasser zusammenzieht und gefriert. Woher kann ein Iraker wissen, wie Eis entsteht? Und das vor so langer Zeit. Hiob muss es gesehen haben. Oder es muss ihm zumindest berichtet worden sein von Vorfahren. Hiob 38. Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen? Und hast du gesehen die Vorräte des Hagels, die ich aufgespart habe für die Zeit der Bedrängnis, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Und dann etwas weiter. Aus wessen Leibe ist das Eis hervorgegangen? Und wer hat des Himmels Reif geboren? Wie zu Stein erstarren die Gewässer und der Wasserspiegel schließt sich fest zusammen. Hier wird Eisbildung beschrieben. Macht ein Experiment. Fahrt in den Irak oder nach Saudi-Arabien. Klopft an irgendeinem Zelt an. Gut, da kann man nicht anklopfen, aber dann klatschen die Hände. Oder ruft und fragt irgendeinen Nomaden, du erklär mir bitte mal, wie Eis entsteht. Er wird es euch nicht erklären können. Hiob konnte es erklären. Woher hat er das Wissen gehabt? Und dann sehen wir heute, es gibt heute schätzungsweise 50.000 Kadaver oder Kadaverreste von Mammuts. In St. Petersburg, wir haben ja 10 Jahre bei St. Petersburg gelebt, da durften wir so Mammuts bestaunen im Museum, die ausgestopft sind. Ist schon wirklich was ziemlich Spektakuläres. Aber diese Mammuts, die sind wohlgenährt. Die haben kein Intervallfasten durchführen müssen, weil es damals so wenig Nahrungsmittel gab. Sondern die sind wohlgenährt, die haben kräftig im Fleisch gestanden, als sie dann gestorben sind. Doch wovon hätten sie sich ernähren können im hohen Norden bei den heutigen Temperaturen? Woher das Trinkwasser? Ein halbes Dutzend ist völlig intakt eingefroren. Die meisten aber weisen Verwesungsspuren auf. Aber wie kann in der Antarktis, oder in der Arktis, Entschuldigung, wie kann da etwas verwesen, wenn die ganze Zeit die Temperaturen bei 20, 30, 40, 50 Grad unter Null liegen? Da kann nichts verwesen. Aber die Mammuts, die man ausgegraben hat, die haben Verwesungsspuren. Das heißt, es muss damals Plus-Temperaturen gegeben haben in Gegenden, wo heute nur meterdickes Eis ist. Die Gewebe so mancher Mammutleichen, die im Permafrost Sibiriens konserviert wurden, sind erstaunlich gut erhalten und deshalb war es auch möglich, dass bereits im Jahr 2008 70% der Erbinformation des Wollhaar-Mammuts entschlüsselt und in Nature, also das ist eine wissenschaftliche Zeitschrift, publiziert werden konnte. Und dann stellt der Standard, die österreichische Zeitung, die Frage, wird es auf dem Planeten Erde je wieder eine Mammutherde geben? Technologisch scheint die Sache durchaus machbar. Und wir haben inzwischen so viel Genmaterial, dass es Forscher gibt, die daran arbeiten, wieder Mammuts heranzuziehen. Und es gibt einen Forscher, der hat bereits einem Elefanten Mammutgene injiziert. Und hofft, dass die Elefantenkuh dann ein kleines Mammutbaby auf die Welt bringt. Das hat bisher noch nicht geklappt, aber das sind seriöse Wissenschaftler. Die kennen ihr Metier und die halten das für möglich. Und dann möchte ich kurz auf historische Klimawandel schauen. Denn seitdem es die Erde gibt, wandelt sich das Klima. Und in der Zeitperiode, welche von Historikern beschrieben wird, wo es schriftliche Dokumente gibt, da werden einige historische Klimawandel beschrieben. Wir haben zum Beispiel die sogenannte Warmzeit um die Jahrtausendwende. Damals war die Durchschnittstemperatur ein ganzes Stück höher als heutzutage, bis zu 2 Grad höher als heute. Das Minimum war dann ungefähr 2 Grad weniger. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal auf Grönland war. Man stellt fest, die Gletscher auf Grönland schmelzen. Das macht uns große Sorge. Aber warum heißt Grönland Grönland? Weil es grünes Land war. Als Erik der Schreckliche und andere Wikinger bis nach Amerika fuhren, da haben sie Zwischenstation in Grönland gemacht, wo sie die Kühe, die sie dabei hatten, mal wieder frisches Gras futtern lassen konnten, bevor sie dann weitergefahren sind nach Vinland. Das ist Kanada, Nordamerika. Das heißt, vor 1000 Jahren war Grönland ein grünes Land, wo Gras wuchs. Aber schon 2 Generationen später konnten die Wikinger diese Route nicht mehr machen. Warum? Weil ein Klimawandel stattgefunden hat und weil Grönland vergletschert ist. Und man konnte dort nicht mehr Zwischenstationen machen und sein Vieh dort mal wieder frisches Gras essen lassen. In dieser Zeit wurde in Norwegen Wein angebaut. Es gibt heute in Norwegen eine Winzerfamilie, die sind ganz mutig, die haben es tatsächlich geschafft, Wein anzubauen. Es gibt also einen Weingarten in Norwegen. Und dann denken wir, boah, sowas hat es doch noch nie gegeben. Doch, sowas hat es gegeben. Und das ist nicht nur ein Ergebnis unseres heutigen Klimawandels, dass die Temperaturen hochgehen, sondern das hat es schon damals vor 1000 Jahren gegeben. Und dann das andere Extrem, das ist so um 1600, das habe ich vorhin schon erwähnt, als die Bräute, der ältere Bräute, der jüngere, die Bilder gemalt haben, das war die sogenannte kleine Eiszeit. Damals ist die Themse zugefroren, sodass man auf dem Eis der Themse dann Hütten und Jahrmarkt aufgemacht hat und hat dort Feuer gemacht und hat Schaschlik gemacht und gegrillt auf dem Eis der Themse. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wir haben heute nicht mehr diese großen Froste wie damals. Also wir sehen, es sind gewaltige Klimaschwankungen allein im Lauf der letzten 1000 Jahre gewesen. Und in unserem Jahrhundert, beziehungsweise im letzten, das 20. zähle ich dazu, selbst da beobachten wir das. Zunächst zur Zeit der Kreuzzüge, eben ab 1100 bis 1300, 0,7 Grad wärmer als die Durchschnittstemperatur des 20. Jahrhunderts. Dann zur Zeit der Reformation war es ungefähr 0,2 Grad kälter als die Durchschnittstemperatur des 20. Jahrhunderts. Und 0,1, 0,2, das ist ja nichts. Ja, wenn das die Durchschnittstemperatur ist, dann bewirkt das schon etwas. Zur Zeit des Absolutismus war es sogar 0,8 Grad kälter als die Durchschnittstemperatur des 20. Jahrhunderts. Und wenn ihr euch Bilder anschaut, wie die Menschen damals angezogen waren, wie sie sich haben malen lassen zu der Zeit, die tragen Hermelinpelze in Deutschland. Damals ist man im Pelz schlafen gegangen. Damals, zur Zeit der kleinen Eiszeit, hat man sich wollene Unterwäsche ausgedacht. Hat man davor nicht getragen, weil es nicht nötig war. Wir merken also auch kulturgeschichtlich hat das durchaus große Auswirkungen dieser Klimawandel. Dann 1950 bis 1970 war es 0,2 Grad wieder kälter als die heutige Durchschnittstemperatur und dann im Jahr 2000 0,1 Grad wärmer mit steigender Tendenz. Es wird immer wärmer zur Zeit, aber wir wissen nicht wie lang. Wir wissen nicht, wann wieder der nächste Abbruch kommt. Aber die Bibel berichtet nicht nur von vergangenen Klimawandel, die Bibel spricht auch von einem kommenden Klimawandel. Und weil die Bibel das sagt, deswegen glaube ich an diesen Klimawandel. Und ich glaube, dass der unausweichlich ist. Und dieser zu erwartende Klimawandel, das ist mehr als hitzefrei, wo die Kinder sich freuen, dass sie zu Hause bleiben dürfen. 2. Petrus, dann und dies alles aufgelöst wird. Welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Das wird ein Klimawandel sein, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben, wie gigantisch der ist. Wenn das mit solchen Begriffen beschrieben wird. Also wir merken, die Bibel schaut nicht nur zurück, wenn sie von Klimawandel spricht. Die Bibel schaut auch voraus und sie sagt, dass unsere Friday for Future mit Menschen, dass sie gar nicht so verkehrt liegen, wenn sie Angst haben vor einem Klimawandel. Aber sie sollten Angst haben vor dem Klimawandel, der in der Bibel beschrieben wird. Weil das noch eine ganz andere Dimension ist, als der Klimawandel, den wir zurzeit haben. Matthäus 24, alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das sind also atmosphärische Störungen, die da stattfinden. Und im Markus-Evangelium heißt es dann, und es werden Erdbeben sein. Das sind seismologische Störungen. Wir merken, da kommt alles zusammen. Atmosphärische und seismologische Störungen. Und wir merken, aha, wir kehren zu dem zurück, was am Anfang war, wo atmosphärische, seismologische Störungen stattgefunden haben. Aber jetzt in einem viel zerstörerischen Ausmaße. Und es werden Hungersnöte und Unruhen sein. Wisst ihr, der Klimawandel, den wir bis jetzt hatten, der Mensch ist gut damit zurechtgekommen. Der Wasserspiegel ist gestiegen. Was hat man gemacht? Die Holländer sind ganz fix. Die haben Deiche gebaut. Dass es so viele Deiche gibt, dass Holland heute um ein Drittel größer ist als noch vor 300 Jahren, das liegt daran, dass der Mensch gelernt hat, mit Klimawandel umzugehen. Aber es wird mal ein Klimawandel kommen, da helfen auch die besten Ingenieure nicht mehr weiter. Weil es einfach alle Dimensionen, die man sich ausmalen kann, sprengt. Das ist der zu erwartende Klimawandel, der stattfinden wird. Aber es wird ein doppelter Klimawandel stattfinden, äußerlich und innerlich. In Lukas 21, es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit, bei brausendem Meer und Wasserwogen, indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Es wird ein äußerlicher Klimawandel sein, aber es wird auch ein innerer Klimawandel sein, wo der Mensch all seinen Optimismus verliert und all seine Gewissheit, dass er mit diesen Dingen umgehen kann, verlieren wird. Und die Menschen werden in Ratlosigkeit sein, es ist interessant, wie das hier geschrieben wird, in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen. Heute sind wir noch nicht ratlos. Wir können noch manches dagegen tun. Es kommt eine Zeit, da werden die Menschen ratlos sein und werden sagen, so hohe Deiche können wir nicht mehr bauen. Und so hohe Stelzen gibt es nicht, auf die man die Häuser setzen könnte. Es wird Ratlosigkeit sein, also auch ein innerer Klimawandel, ein geistlicher Klimawandel wird stattfinden. Denn der Klimawandel in der Bibel ist immer ein Weckruf Gottes an die Menschen, einen geistlichen Klimawandel zu suchen. Und vielleicht ist das große Manko an der notwendigen Diskussion, die heute stattfindet. Fridays for Future. Mir tun die leid, die in Panik verfallen. Aber die grundsätzliche Aufmerksamkeit für Wandel im Klima ist durchaus berechtigt. Nur es ist schade, dass man nicht erkennt, dass Gott das zulässt, weil er einen geistlichen Klimawandel bei uns bewirken möchte. Bewirke einen Klimawandel. Petrus, wo er von einem äußerlichen Klimawandel schreibt, schreibt auch dann, und dies alles aufgelöst wird, der äußere Klimawandel. Welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Und hier merken wir, die Bibel tut etwas, was unsere gegenwärtige wissenschaftliche Gesellschaft nicht tut. Unsere Wissenschaft, die diagnostiziert und beschreibt nur den äußerlichen Klimawandel. Die Bibel sagt, wenn du den äußerlichen Klimawandel siehst, das ist eine Erinnerung daran, dass ich auch bei dir im Herzen was tun muss. Wenn das alles aufgelöst wird, dann solltest du darüber nachdenken, wie du zu einem heiligen Wandel und zur Gottseligkeit kommst, zu Gottes Furcht. Denn Klimawandel ist immer ein Reden Gottes, ein deutliches Reden. Das hat man bei den Klimawandeln, die wir jetzt im vergangenen Jahrtausend beobachtet haben, immer gesehen. Wenn das Klima sich wandelte, dann haben immer die Geistlichen die Menschen aufgerufen, Buße zu tun, sich Gott zuzuwenden. Das ist etwas, was heute fehlt. Diese Dimension wird ausgeblendet. Und ich hoffe, dass der Vortrag dazu dient, diese Dimension wieder deutlich zu machen. In Markus 13, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Denn all diese Klimawandelveränderungen oder Klimaveränderungen, die bewirken natürlich auch, dass Streitigkeiten unter Völkern stattfinden. Das merken wir jetzt schon. Äthiopien baut einen Staudamm am Oberlauf des Nil. Ägypten ist sehr alarmiert und droht schon, den Staudamm auch mal zu bombardieren, weil sie haben Angst um das Wasser. Der Jordan, um den Jordan wird gestritten. Wer verfügt über die Quellwasser? Israel oder Syrien oder Jordanien oder alle drei zusammen? Und das ist ja nur sehr klein dimensioniert. Wenn die Dimensionen größer werden, dann wird es zu Kriegen kommen zwischen Nationen. Dann wird man sich das wenige Land, was noch trocken ist, aussuchen. Und da werden sich Menschen ansammeln und der Platz wird nicht reichen. Und dann kommt es zu Kriegen aus diesem Grund. Und es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Und es werden Hungersnöte und Unruhen sein. Die sind die Anfänge der Wehen. Und dann heißt es nicht, ihr aber seht auf die Umwelt, sondern heißt es, ihr aber seht auf euch. Wenn diese Dinge sich ändern, dann ist es Zeit, dass wir den Blick auf unser Inneres richten und uns fragen, Herr, wie stehe ich denn vor dir? Wenn diese Welt so gerichtet wird, was bleibt denn dann für mich übrig? Muss ich dann mit der Welt gerichtet werden? Oder darf ich in dir einen erbarmenden Gott finden? Klimawandel ist ein Weckruf, dass wir uns Gott zuwenden und ihn suchen. Apostelgeschichte 17, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle anderthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit. Jetzt ist die Zeit, umzudenken. Wie gesagt, ich bin Fridays for Future, ich bin der Umweltforschung dankbar, dass wir uns den Blick schärfen für das, was um uns herum geschieht. Aber das ist nicht alles. Die Bibel fordert uns auf, dass wir jetzt Buße tun, weil die Welt eben nicht ewig ist. Sie wird nicht noch Jahrmillionen so existieren, wie uns gesagt wird, dass sie bereits existiere, sondern es geht immer mehr auf einen katastrophalen Punkt zu, an welchem die Umwelt völlig außer Kontrolle geraten wird. Und damit wird auch das menschliche Miteinander außer Kontrolle geraten. Aber wir dürfen heute den Herrn suchen, um mit Gott in Ordnung zu kommen. Deswegen versäume nicht den wichtigsten Klimawandel. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Was wird es dem Menschen nützen, wenn er den Klimawandel in den Griff bekäme, aber seine Seele einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Heutzutage schützen wir das Klima, wir retten die Welt, zumindest wird uns das nahegelegt. Aber wer schützt uns? Wer rettet uns? Friday for Future kann darauf keine Antwort geben. Die moderne Wissenschaft kann darauf keine Antwort geben. Sie glaubt ja noch nicht mal an eine Seele im Menschen. Die Bibel gibt eine Antwort. Und die Bibel sagt uns, dass es Rettung gibt. Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, vor 2000 Jahren, hat Gott einen Retter geschickt. Nicht für das Klima. Das Klima wird nicht gerettet werden. Die Bibel gibt nirgends das Versprechen, dass das Klima gerettet wird. Aber die Bibel gibt das Versprechen, der Mensch kann gerettet werden. Gott hat alles getan, dass Menschen gerettet werden, dass sie nicht umkommen müssen mit den katastrophalen Zuständen, welche auf der Erde zukommen, sondern dass er gerettet wird, für die Ewigkeit gerettet wird. Gott ist nicht der Klimaretter, Gott ist ein Menschenretter. Und dem dürfen wir uns anvertrauen, den dürfen wir suchen. Und es würde mich von Herzen freuen, wenn der eine oder andere, der diesen Rettergott noch nicht gefunden hat, der aber um das Klima besorgt ist, und das ist eine berechtigte Sorge, dass aber erkannt wird, es geht letztlich um mich. Ich brauche keinen Klimaretter, ich brauche einen, der den Andreas rettet, der den Bernd rettet, den Paul, den Hugo, den Bruno, die Clara, die Bettina und wie wir alle heißen. So einen Retter brauchen wir. Und Gott hat den geistlichen Klimawandel bereits möglich gemacht. Denn Gott hat den Retter geschickt. Es geht jetzt nur noch darum, trete ich in Beziehung zu ihm? Habe ich ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihm? Mit anderen Worten, bist du dabei? Und die Bibel beschreibt uns, wirft einen letzten Blick auf den Menschen, der unter dem Klimawandel leidet. Und wir sehen einen inneren Klimawandel zum Guten, trotz äußeren Klimawandels zum Schlechten, in Habakuk. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen. Und der Weinstock wird keinen Ertrag abwerfen. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Äcker werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden verschwinden und kein Rind mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich im Herrn freuen und frohlocken über den Gott meines Heils, der Herr. Der Herr ist meine Kraft. Er hat meine Füße denen der Hindinnen gleich gemacht und er wird mich auf meine Höhen treten lassen. Dass das Klima sich ändert, können wir nicht verhindern. Dass es sich gewaltig zum Negativen ändert, können wir nicht ändern. Dass die Erde einmal so sein wird, dass sie nicht bewohnbar sein wird für eine Zeit lang, das können wir nicht ändern. Aber wer den Heiland Gott gefunden hat, der kann frohlocken. Der kann frohlocken auch in Zeiten, wo alles negativer wird. Das bezeugt uns die Bibel. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir dieses Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus bekommen. Als der Retter Gott, als Jesus Christus erschienen ist, vor 2000 Jahren, da hat er einen furchtbaren Preis gezahlt. Er hat sein makelloses Leben ans Kreuz nageln lassen. Er ist dort umgekommen, um den Preis zu zahlen, den wir zahlen müssen. Für all das Böse, was wir getan haben, was wir gesagt haben, was wir gedacht haben oder noch tun, denken und sagen. Jesus hat dafür gezahlt. Der Preis ist bezahlt. Jetzt geht es darum, sich Jesus anzuvertrauen. Und dann wird dieser geistliche Klimawandel Realität werden in deinem Leben.